Anka, hast du eine Idee, was du heute schon an Strom verbraucht hast?
Also, mein Wasserkocher war an.
Okay, der lohnt sich schon mal.
Und ich saß ja auch für den Podcast auch am Computer. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Strom das war.
Okay, und das eine oder andere Licht ist vielleicht angegangen.
Ja, stimmt.
Also so richtig zusammen kriegen wir es nicht mehr. Aber hast du eine Ahnung, wo der Strom herkommt, den du da verbrauchst?
Ich sag jetzt echt ganz platt aus der Steckdose.
Okay, aber wie kommt er da rein in deine Steckdose?
Das wollen wir heute klären.
Genau, wir haben nämlich zwei Nachrichten gelesen, die irgendwie komisch klingen. Nachricht 1, wir haben mehr Windparks auf dem Meer als früher, aber die liefern weniger Strom. Und Nachricht 2, in Baden-Württemberg wurden die Leute aufgefordert, Strom zu sparen.
Und wir fragen, wie kann das sein? Also was ist das Problem mit dem Strom in Deutschland?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, ich bin Ann-Kathrin Horn.
Und ich bin Matthias Wurms.
Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und wir erzählen euch hier in diesem Podcast jede Woche, was gerade Wichtiges passiert in Sachen Klima und Artenschutz.
Und heute reden wir zuerst mal über Strom und wo der herkommt.
Okay, Matthias, ich würde sagen, es ist jetzt Zeit für ein bisschen Grundlagen, weil das mit diesem, kommt halt aus der Steckdose, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Also, du hast dich reingefuchst, bitte sehr.
Die Basics.
Die wichtigste Regel bei einem Stromnetz ist, es muss immer genau so viel Strom ins Netz eingespeist werden, wie in dem Moment verbraucht wird. Es darf weder zu viel noch zu wenig Strom sein. Deshalb wird der Verbrauch ständig neu berechnet und dann werden entsprechend Kraftwerke oder Windräder dazugeschaltet oder vom Netz genommen. Und das passiert nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und um den Strom zu transportieren, brauche ich natürlich Leitungen. Die sind wie ein riesiges Straßennetz. Für große Entfernungen gibt es sogenannte Höchstspannungsleitungen. Das sind sozusagen die Autobahnen, um den Strom zum Beispiel von der Nordsee nach Süddeutschland zu transportieren. Dann führen, nicht nur in Süddeutschland, kleinere Leitungen mit weniger Spannung in die einzelnen Städte. Das sind quasi die Landstraßen. Und am Schluss wird die Spannung nochmal verringert auf 230 Volt. Das ist das, was bei uns aus der Steckdose kommt.
So, das Problem ist ja jetzt, dass wir den Strom nicht immer da erzeugen, wo er gebraucht wird. Also früher waren Kraftwerke und Industrie oft nah beieinander, aber jetzt will Deutschland ja hin zu erneuerbaren Energien, also Solarkraft und Windkraft vor allem. Aber Windparks muss ich halt da bauen, wo viel Wind weht. Das ist ja zum Beispiel in der Nordsee.
Genau, und das wird ja auch gemacht. Das war ja die erste Nachricht, über die wir gestolpert sind. Die stammt aus dieser Woche. Das Beratungsunternehmen Deutsche Windguard hat einen Bericht zu den Offshore-Windparks vorgestellt. Und da steht drin, dass zum Jahreswechsel in der Nordsee etwa 5% mehr Windräder in Betrieb waren als im Jahr davor. Aber ins Stromnetz eingespeist wurde 5% weniger Strom.
Was ja ein bisschen absurd klingt, ne? Also es gibt mehr Windräder, also mehr Power und das wird dann gar nicht abgerufen. Und gleichzeitig die Nachricht aus Baden-Württemberg, die habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Da hat ein Netzbetreiber am 15. Januar eine Nachricht rausgeschickt, dass die Leute von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr bitte möglichst wenig Strom verbrauchen sollen. Also Laptop dann nur mit Akku nutzen und Waschmaschine erst nachmittags anmachen. Also da hätte man den Strom von den vielen Windrädern ja eigentlich gut brauchen können.
Ja. Und jetzt kommen wir dahin, wie diese beiden Meldungen zusammengehören. Wir erzeugen den Strom eben nicht mehr da, wo er gebraucht wird, weil wir mehr Windenergie nutzen wollen. Aber von da, wo der Wind weht, kriegen wir den Strom nicht so gut nach Süddeutschland.
Weil dieses Straßennetz, also das Stromleitungsnetz, nicht passt.
Genau. Und in dem Fall wurde deutlich, dass vor allem Autobahnen fehlen. Also diese großen Leitungen, die den Strom vom Norden nach, in diesem Fall Baden-Württemberg, transportieren könnten. Es gibt zwar welche, aber die sind, sagen wir mal, nur dreispurig. Wir bräuchten aber so grob 10 Spuren. Und die Folge ist dann, dass die Windräder in der Nordsee abgestellt werden müssen, weil, wenn da besonders viel Windenergie erzeugt wird, dafür dann nicht genug Platz ist auf der Stromautobahn.
So, jetzt ist die Sache ja, dass Deutschland ja die Windenergie in den nächsten Jahren noch richtig stark ausbauen will. Also es heißt, wir brauchen ja wirklich diese 10-spurigen oder was weiß ich wie viel spurigen Autobahnen und zwar möglichst schnell.
Und es sind auch schon lange 3 große Nord-Süd-Leitungen geplant. Die sollten eigentlich auch alle schon fertig sein oder jetzt fertig werden. Aber jetzt dauert es mindestens bis 2027. Immerhin ist es letztes Jahr mal losgegangen mit dem Bau. Es gibt halt seit Jahren ganz viele Menschen, die diese Stromleitungen verhindern wollen. Ich habe da einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Der Reporter ist da einmal von Norden nach Süden durch Deutschland gefahren, entlang der geplanten Trasse für die Südlink-Leitung. So heißt eine von den drei Leitungen. Und der Reporter hat fast überall Leute getroffen, die aus irgendeinem Grund gegen diese Stromleitung waren. Und je weiter südlich, desto mehr, obwohl gerade die Leitung am dringendsten brauchen.
Aber was sind denn die Bedenken, die diese Leute dann so haben?
Also zuerst wollten sie keine fetten Strommasten neben ihrem Dorf. Hm. Ja, kann man verstehen.
So wie Windrad. Sieht genau. Halt nicht so toll aus.
Dann wurde halt beschlossen, die Leitung unterirdisch zu verlegen, obwohl das dreimal so teuer ist. Hm. Und dann kommt jetzt aber zum Beispiel ein Bauer, der sagt, na, wenn die Kabel unter meinem Acker liegen, dann werden diese Kabel heiß und dann wird der Boden auch heiß und dann schadet das meinen Kartoffeln.
Hm, ja, okay. Also diese fetten Leitungen sind irgendwie schwierig. Hm? Jetzt wäre eine andere Idee ja auch, dass Strom doch wieder dezentraler hergestellt wird. Also, dass jetzt praktisch jedes Dorf oder jedes Industriegebiet seinen Strom selbst erzeugt. Meinetwegen ein Windrad pro Dorf oder wie auch immer.
Könnte eine Möglichkeit sein. Es gibt da jedenfalls Beispiele dafür. Zum Beispiel in Brandenburg. Da erzeugt das Dorf Treuenbrietzen-Feldheim schon seit 10 Jahren seinen ganzen Strom selbst. Inzwischen haben die da 55 Windräder rund ums Dorf gebaut.
Ganz schön viele.
Und ja, schon, sieht schon eindrucksvoll aus. Es gibt außerdem eine große Photovoltaikanlage und die haben dann ein eigenes Stromnetz von diesen Anlagen in alle Haushalte gelegt. Also abgeschottet praktisch vom allgemeinen Stromnetz. Mhm. Und sie haben in Feldheim auch eine riesige Batterie installiert, um dann ihren Stromüberschuss speichern zu können, sodass sie dann immer so viel einspeisen können wie nötig. So ins eigene Netz und auch ins große Netz. Und dadurch haben die praktisch ein komplett eigenes Stromnetz. Die sind völlig unabhängig. Das ist das erste energieautarke Dorf in Deutschland. Und die Leute zahlen am Ende auch viel weniger für ihren Strom, weil das Dorf viel mehr produziert mit diesen 55 Windrädern, als es braucht. Und der Rest wird halt verkauft. Aber das Dorf hat jetzt auch nur 145 Einwohner. Da ist das alles ein bisschen übersichtlicher und vielleicht auch einfacher zu planen.
Naja, ne, weil das ist ja jetzt ein Dorf. Wenn ich jetzt gucke, hier in Köln oder in Städten generell, die 1 Million oder 2 Millionen Leute haben, die da wohnen, dann ist das ja nicht so einfach. Ne? Und gerade in Städten braucht man ja auch in Zukunft viel mehr Strom. Also für sowas wie Wärmepumpen oder Elektroautos. Ne? Also viel mehr Ladestationen zum Beispiel. Und viele sagen ja jetzt schon, dass die Leitungen in den Städten dafür gar nicht ausgelegt sind.
Das stimmt. Aber es gibt auch für Städte immerhin schon Ideen, also zum Beispiel, dass so ein Mehrfamilienhaus seinen eigenen Strom erzeugt für den Kühlschrank oder die Kühlschränke, aber eben auch für dann vielleicht die E-Autos in der Tiefgarage. Bisher reicht der Strom dafür ja oft gar nicht. Forschende der TU Dresden, die arbeiten da aber gerade an neuartigen Photovoltaikanlagen.
Also, dass es dann von der Sonne kommt.
Genau, auf dem Dach, die Anlage und alle Stromverbraucher in diesem Haus werden dann intelligent, wie es heißt, vernetzt. Wir haben ja gelernt, dass in so ein Stromnetz immer genauso viel Strom rein muss, wie gerade verbraucht wird. Und das gilt halt auch für so ein Hausnetz. Also vereinfacht gesagt, muss dein privates Stromnetz wissen, dass du deinen Wasserkocher benutzt, damit dann der Strom aus deiner Solaranlage auch abgerufen wird. Und das soll dieses Dresdner Projekt können. Und dann könnte es am Ende so sein, dass so ein Haus eben auch praktisch autark ist, was den Strom angeht.
Ja, Fachleute sagen, wir brauchen beides, ne, von dem, was wir beschrieben haben. Also einmal diese Selbstversorgung vor Ort mit Strom, also autarker sein, aber trotzdem auch diese großen Windkraftanlagen mit viel Power und deshalb halt auch gute Leitungen von Nord nach Süd. Und da hakt es halt gerade noch. Matthias, hast du einen Lieblingspark?
Ja, also ich hatte vor allem früher, als ich noch in Dortmund gewohnt habe, da hatte ich einen, das war der Rombergpark. Das war so eine Mischung aus wirklich angelegtem Park, aber der hatte auch ganz viele wilde Ecken und der hatte auch, ich sag mal, wilde Abenteuer für mich.
Oh Gott, red nicht weiter.
Okay, nein, es geht auch keinem was an.
Okay.
Das erzähle ich dir dann später.
Ja, so spannend ist meine Story jetzt nicht.
Ja, so spannend war sie bisher ja auch noch nicht.
Park durch.
Du lässt mich ja nicht erzählen.
Ja gut, okay, das kann man dann bei dir erfragen. Mein Lieblingspark, durch den gehe ich eigentlich jeden Tag durch. Und der hat so eine richtig, richtig schöne Kastanie, die im Sommer richtig toll ist zum drunterlegen. Und ein Buch lesen.
Aber alleine. Aber es klingt auch gut. Ja.
Ja, ich hatte ein bisschen Sorge um diese Kastanie, weil es ja so heiße Sommer gab und letztens auch einen richtig großen Sturm, auch hier in Köln. Und da hat es tatsächlich ein paar Bäume in dem Park umgelegt.
Aber deine Kastanie steht hoffentlich noch.
Die steht noch, ja. Super. Die ist stabil. Also hoffentlich noch ganz, ganz lange. Ja, warum reden wir drüber? Weil Wissenschaftler von der TU Berlin jetzt eine Studie rausgebracht haben. Und zwar ist das ein Bericht, wie es Parks in Deutschland geht. Genauer gesagt, wie es den Bäumen in den Parks in Deutschland geht.
Und die Ergebnisse, auf die wollen wir jetzt mal genauer gucken. Anka, du hast dir die Studie angeschaut, also fass das doch mal kurz zusammen, was da drin steht.
Ja, also kurz gesagt zeigt die Studie für das Jahr 2022, dass jeder zweite Baum nicht richtig gesund ist. Und fast jedem zehnten Baum geht sogar richtig schlecht. Untersucht wurden insgesamt knapp 160.000 Bäume. Und wichtig ist dazu zu sagen, nicht in Parks allgemein, sondern in historischen Parkanlagen.
Also okay, alles was irgendwie Schlosspark heißt oder Hofgarten oder so.
Ja, in München gehört da zum Beispiel auch der Englische Garten dazu oder Sanssouci in Potsdam oder der Rotehornpark in Magdeburg zum Beispiel.
Aber nicht mein Rombergpark.
Nein, das ist ein botanischer Garten und der ist auch gar nicht so alt. Aber die Erkenntnisse aus der Studie lassen sich trotzdem auch ganz gut auf andere Parks in Deutschland übertragen.
Okay, aber sag mal, was heißt denn, den Bäumen ging es richtig schlecht?
Ja, also zum Beispiel im Englischen Garten, da haben die Eschen eine Pilzkrankheit, die setzt sich auf die Triebe und dann sterben die Eschen irgendwann. In anderen Parks gab es große Probleme durch die heißen Sommer, die es 2018, 2019 und 2020 gab. Und der Professor von der TU Berlin, der die Studie geleitet hat, Norbert Kühn, der sagt, je nach Region haben die Parks und die Bäume unterschiedliche Probleme und viele haben mit dem Klimawandel zu tun.
In den einen Bereich wird es sehr heiß, in den anderen Bereichen wird es sehr trocken, am Alpenrand kann es wesentlich mehr regnen und kann es auch Starkregenereignisse geben, so wie wir das jetzt vor kurzem hatten oder an den Küsten Überschwemmungen. Für die Parks besonders schlimm sind natürlich Stürme, also starke Winde, die dann bei geschädigten Bäumen gerade auch dazu führen, dass sie weiter Äste verlieren oder sogar umgeweht werden.
Und durch den Klimawandel kommt sowas ja häufiger vor, also Hitze, Trockenheit, Stürme, Starkregen. Das heißt doch aber, wenn wir weiterhin schöne Parks haben wollen, dann müssen die Bäume da möglichst fit sein. Wie kriegen wir das denn hin?
Ja, dazu gibt es mehrere Ansätze, wie das geht, sagt Norbert Kühn.
Also man kann sicher natürlich wie bisher versuchen, Schäden zu beheben. Man kann versuchen, pflegend einzugreifen, dass Altbäume zum Beispiel in ihre Krone reduziert werden, dass sie weniger verdunsten, dass man sie noch eine Zeit lang auch erhalten kann. Ansonsten muss man auch ein Stück weit in die Zukunft schauen. Man muss schauen, wie sich der Klimawandel weiterentwickelt. Und das könnte bedeuten, dass man auch andere Bäume einsetzt. Also aus dem Forst weiß man, dass die ganzen borealen Nadelbäume wie Fichte, wie Lärche zum Beispiel, heute kaum mehr im Flachland zu halten sind. Da müsste man dann vielleicht auch nach Südeuropa schauen und teilweise diese Bäume durch andere ersetzen.
Okay, andere, also südeuropäische Baumarten womöglich. Welche könnten das denn sein?
Das sind zum Beispiel Zedern oder Douglasien. Die haben beide so Zapfen dran. Ja. Es müssen aber nicht unbedingt Baumarten aus Südeuropa sein. Es können auch andere, einfach robustere Eichenarten oder Eschenarten sein als bisher. Und man kann auch heimische Baumarten, die empfindlich sind, ein bisschen fitter machen, dass sie besser mit dem Klimawandel klarkommen. Zum Beispiel sollen die Samen der neuen Bäume nicht aus Baumschulen kommen, sondern in den Parks selbst angezüchtet werden.
Okay, was heißt das? Wie soll das gehen?
Also die Bäume lassen ihre Samen auf die Erde fallen und dann lässt man den Samen erstmal dort in der Erde, sodass der neue Baum auch schon von Anfang an lernt, mit dem Klima dort klarzukommen. Wenn er dann ein bisschen größer ist, kann man ihn an eine andere Ecke im Park umpflanzen. Das ist das, was die Experten machen. Aber Norbert Kühn hat diese Woche auch schon Tipps bei Deutschlandfunk Nova gegeben, was wir alle auch selbst machen können für die Parks und die Bäume in den Parks. Und das fand ich auch ganz spannend.
Sie könnten letztendlich auch die Dinge begleiten, die dort vor Ort gemacht werden. Es gibt natürlich auch bei allen Stiftungen Freundeskreise. Auf die Art und Weise kann man diese Anlagen auch finanziell unterstützen. Also einfach mit dabei bleiben, sich dafür zu interessieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch so ein emotionales Verhältnis zu diesen Parks aufzubauen. Die meisten Leute haben das ja. Die haben vielleicht einen Lieblingsbaum in ihrem Park oder eine Lieblingsbank, wo sie gerne sitzen und dort bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um mit diesen Parks verbunden zu bleiben.
Das hat er schön gesagt, finde ich.
Ja, ne? Wie ich und mein Kastanienbaum.
So, Anka, jetzt gehen wir mal vom Englischen Garten oder von deinem Kastanienbaum in die afrikanische Savanne.
Ja, es geht jetzt um Tiere und unsere Hauptdarsteller sind Löwen, Zebras, Ameisen, Elefanten und Büffel. Cool. So ganz schön viele. Das ist eine interessante Geschichte, weil die total anschaulich zeigt, wie sich alles verändert, wenn eine invasive Art kommt.
In Kenia, da spielt das Ganze nämlich, da hat sich nämlich in den letzten 15 Jahren eine Ameisenart ausgebreitet, die es da früher nicht gab. Und die sorgt dafür, dass sich ziemlich viel ändert. Für die Pflanzen, aber auch für die Tiere da. Die Löwen jagen jetzt nämlich nicht mehr Zebras, sondern Büffel.
Ja, und dazu muss man erstmal erklären, warum die Ameisen so entscheidend sind. Also, früher gab es in der Savanne vor allem die heimischen Crematogaster-Ameisen. Die leben in Akazienbäumen und die verteidigen diese Bäume. Und die beißen jeden, der sich da zu schaffen macht. Die Bisse tun richtig weh und deswegen wollten sogar die Elefanten sich von diesen Bäumen unbedingt fernhalten.
Ja. Und die Forschenden aus den USA, die das jetzt untersucht haben, die sagen, dass eben nur wegen dieser heimischen Ameisen überhaupt so viele Akazien in der Savanne überleben konnten, wo es doch da so viele Pflanzenfresser gibt.
Tja, aber diese Ameisen, die Bäume beschützt haben, die wurden verdrängt von einer anderen Art. Und der neuen Ameisenart sind die Bäume egal, die verteidigen die nicht. So, jetzt kommen aber Elefanten zu den Bäumen und fressen und zerbrechen die. 7-mal so viele Bäume sind da kaputt wie vorher. Auf den Fotos sieht man es echt gut, da sind kaum noch Bäume übrig und wenn nur noch ganz mickrige.
So, und was hat das jetzt mit den Löwen zu tun? Ja, also für die waren die Bäume ein super Sichtschutz, um sich an Zebras anzuschleichen. Eigentlich ja die Lieblingsspeise dieser Löwen, aber das klappt jetzt nicht mehr, weil es die Bäume nicht mehr gibt. Und die Forschenden sagen, dass inzwischen viel weniger Zebras gerissen werden.
Ja, das ist jetzt gut für die Zebras. Die Frage ist, wen fressen die Löwen jetzt? Sie haben andere Opfer gefunden. Sie jagen jetzt Büffel. Die sind zwar schwieriger zu erlegen, klappt offenbar trotzdem. Jedenfalls hat die Zahl der Löwen noch nicht abgenommen.
Nur die der Büffel.
Als wir die Story gelesen haben, haben wir auch geguckt, wie das bei uns eigentlich aussieht mit den invasiven Arten. Also Arten, die eingeschleppt werden, absichtlich oder unabsichtlich und die dann Schaden anrichten.
Und da gibt es auch einige. Also insgesamt 46 Tierarten stuft das Bundesamt für Naturschutz so ein.
Ja, da zählen zum Beispiel Waschbären dazu oder auch der Ochsenfrosch. Das sind tatsächlich riesige Frösche.
Fies. Aber das Bundesamt sagt auch, die meisten gebietsfremden Arten bei uns sind gar kein Problem. Im Gegenteil, manche sind eine Bereicherung, andere stehen unter Artenschutz. Und invasiv werden nur die genannt, die wirklich die biologische Vielfalt gefährden.
Und sowas ist vor allem ein Problem auf einer Insel, also auf Inseln generell. In Australien gibt es so ein paar krasse Beispiele. Da sind zum Beispiel Katzen eine extreme Plage, weil die Millionen Vögel töten. Aber auch Karpfen oder die Agerkröte, die ist tatsächlich noch viel größer als der Ochsenfrosch. Und durch die sterben ganz viele andere Tierarten.
Ja. In Mitteleuropa, also bei uns, da sind invasive Arten dagegen oft nicht so gefährlich wie anderswo, sagt das Bundesamt für Naturschutz, weil dieser Teil der Welt immer schon ein Durchgangsraum für Arten war. Das heißt, die anderen Arten und die Natur insgesamt, die mussten sich immer wieder auf neue Arten einstellen und die haben das auch geschafft.
Das Bundesamt für Naturschutz sagt aber auch, dass der Klimawandel das Problem auch bei uns verschärfen könnte, weil dadurch mehr Arten zu uns kommen. Mücken zum Beispiel sind da ein Problem, aber da können wir vielleicht auch nochmal ein anderes Mal genauer drauf schauen.
Was geht?
Bei Was geht gucken wir ja jede Woche drauf, was gut läuft in Sachen Artenschutz und Klimaschutz und auch was wir selbst so alles machen können. Und ich will diese Woche unbedingt übers Vogelfüttern reden, weil ich habe tatsächlich jahrelang allen erzählt, dass Vögelfüttern gefährlich sein kann. Ich hatte nämlich gelesen, dass Vögel sich in Vogelhäuschen gegenseitig mit Krankheiten anstecken. Aber Spoiler, das stimmt wohl gar nicht unbedingt.
Aber hätte ich jetzt auch nicht so abwegig gefunden. Also Vogelhäuschen, oder? Das sind doch die, wo man Futter reinlegt und dann kommen alle vorbei und holen sich was ab von dem Futter. Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie sich noch mehr abholen, also sich gegenseitig anstecken.
Ja, ich fand es auch plausibel. So, ein Forschungsteam aus Schweden hat das jetzt aber nochmal alles genauer untersucht. Und zumindest für Kohlmeisen sind diese Futterstellen nicht gefährlich, sagt die Forscherin Hannah Watson von der Lund-Universität. Mhm. Sie sagt, es ist für die Gesundheit der Vögel sogar gut, wenn sie ab und zu mit anderen Vögeln und auch mit Krankheitserregern in Kontakt kommen.
Wir denken, dass Vögel, die Futterstellen besuchen, häufig mit kleinen Mengen an Infektionserregern konfrontiert werden. Und das könnte ihnen helfen, eine Art optimierte Reaktion auf Krankheitserreger Krankheiten aufzubauen, ohne viel Energie verschwenden zu müssen. Und Tiere ohne Zugang zu Futterstellen haben diese Toleranz nicht, weil sie nur selten in engen Kontakt mit anderen Vögeln kommen.
Also heißt, in der Studie ging es Vögeln, die Futterhäuschen besucht haben, gesundheitlich besser als denen, die sie nicht besucht haben.
Super. Heißt also, mit Vogelhäuschen tut man auf jeden Fall was Gutes.
Ja, die Forscherin sagt auf jeden Fall weiter füttern. Das ist generell hilfreich für die Vögel, sogar nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer, wegen des zusätzlichen Futters. Und für Menschen ist Vogelfüttern erwiesenermaßen auch gut für die mentale Gesundheit. Okay. Es ist nämlich gut, ja, wenn wir die Tiere anschauen und ihnen zuhören. Mhm. Aber du musst trotzdem auf ein paar Sachen achten. Also das Vogelhäuschen sollte schon regelmäßig sauber gemacht werden, weil zu viele Krankheitserreger sind auch nicht gut. Mhm. Und wenn du rund um deine Futterstelle einen kranken Vogel siehst, also wenn sich da einer lange nicht bewegt oder aufgeplustert auf dem Boden sitzt und den Kopf im Gefieder hat, dann ist das ein Anzeichen, dass er krank ist. Und dann solltest du ein paar Wochen wirklich kein Futter reinlegen, weil es sonst doch auch schlimmere Ansteckungen geben könnte im Vogelhäuschen.
Okay, also ich muss das dann, wenn ich das mache, mit dem Vogelhäuschen schon richtig machen. Also schon auch beobachten, was passiert und ich sag mal, so mit Hingabe dabei sein.
Ja, schön. Matthias, was nimmst du mit aus unserer Folge heute? Hast du was gelernt?
Okay, ja, ich glaube, ich habe eine Menge gelernt. Also ich hoffe jedenfalls, vor allem über Stromnetze und wie kompliziert das ist. Und wie kompliziert das auch zum Beispiel ist, sich da autark zu machen. Ja, also ich habe auch schon darüber nachgedacht, mal so ein Balkonkraftwerk zu installieren. Mhm. Aber wie schwierig das dann alles ist, dass das gescheit vernetzt ist, um es dann vielleicht auch ins Netz einzuspeisen, um meinen Kühlschrank und so damit zu betreiben, dass das alles gar nicht so easy ist. Und bei dir?
Ja, also für mich war auch das mit dem Strom so ein kleiner Augenöffner. Also, ne, wie das abläuft und was es eigentlich für ein Wunder ist, dass wir immer Strom haben und da nicht drüber nachdenken, weil so selbstverständlich ist es ja dann doch nicht.
Aber kommt aus der Steckdose.
Gott sei Dank.
Deine Minute Natur.
Und zur Entspannung machen wir jetzt noch einen kleinen Waldspaziergang und hören uns ein paar Vögel an. Vielleicht hört ihr das ja raus. Amsel, Zaunkönig und Specht könntet ihr entdecken.
Genau, und wenn ihr euch die vorstellt vor einem inneren Auge, dann ist das gut für eure mentale Gesundheit. Haben wir gerade gelernt. Guckt sie euch an. Wir sagen Tschüss. Ich bin Matthias Wurms.
Ich bin Anka Horn. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.